Bevor es losgeht, in dieser Episode sprechen wir unter anderem über politische Sachverhalte. Die journalistische Sorgfalt will es dabei so, dass man sowohl Stimmen aus der Regierung als auch aus der Opposition zu Wort kommen lässt. Aus der Regierungsfraktion habe ich die CDU-CSU-Bundestagsfraktion angefragt, da sie in dieser Legislaturperiode das Gesundheitsressort hält. Aus der Opposition Bündnis 90 die Grünen. Aus der CDU-CSU war leider niemand bereit, mit mir über dieses Thema zu sprechen, deswegen hört ihr in dieser Episode ausschließlich eine oppositionelle Stimme. Und eine zweite Sache. In dieser Episode wird der Sprachkursanbieter Lingoda erwähnt. Der bereitet internationale Kolleginnen und Kollegen auf die Fachsprach- und Kenntnisprüfung vor. Im Sinne der Transparenz möchte ich darauf hinweisen, dass Amboss mit Lingoda zusammenarbeitet. Die O-Töne in dieser Episode sind aber unabhängig und frei von kommerzieller Einflussnahme entstanden. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Wer eigentlich in diesem System arbeitet, muss eigentlich verrückt sein.
Die demografische Wandel ist wirklich eine Art Zeitbombe.
Es müsste einheitliche Regelungen für den Anerkennungsprozess für ausländische Abschlüsse geben.
Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema ärztlicher Personalmangel und Möglichkeiten, ihm zu begegnen. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Arzt oder Ärztin sein. Ein absoluter Traumberuf, Menschen helfen, Leben retten und im Team Großartiges vollbringen. Klar, manchmal ist es nicht leicht, aber dank der guten Personalsituation, verständnisvollen Patientinnen und Patienten und vielen einfachen und smarten digitalen Lösungen lässt sich das schon alles irgendwie wuppen. Alles in allem ein wunderbarer Beruf voller Sinn, Verantwortung und tiefem menschlichen Kontakt. In der Theorie zumindest. Die Realität sieht für viele leider ganz anders aus. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Marburger Bundes. Knapp 10.000 ärztliche Kolleginnen und Kollegen wurden befragt, überwiegend aus Kliniken, und die Ergebnisse hatten es in sich. Auf die Frage nach Überlastung am Arbeitsplatz zum Beispiel gab etwa die Hälfte der Befragten an, sich häufig überlastet zu fühlen. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der kam gerade aus dem Dienst, der hat das so geschildert.
Wir machen nahezu keine Pausen. Wenn wir essen, essen wir unser Mittagessen vor dem Bildschirm. Wir kriegen unsere Pausen trotzdem abgezogen, unsere Überstunden nicht ausbezahlt, die sich stapeln. Dazu kommen Notaufnahmen, die sich nicht abmelden dürfen, obwohl sie komplett überlaufen.
Und da geht's nicht nur ihm so. Fast jede Zehnte sagte, es sei notwendig, ständig über die eigenen Grenzen zu gehen. Und weil ich vorhin smarte IT-Lösungen angesprochen habe, auch da sieht es eher durchwachsen aus. 2/3 sind mit der IT beim Arbeiten nicht zufrieden. Ich denke, da geht's vielen von euch wie dem Kollegen, der das hier schildert.
Dann verbringen wir die Hälfte der Zeit damit, Bürokratie zu machen, irgendwelche Arzneimittelpläne abzutippen, Faxe hin und her zu schicken, irgendwelchen Ärzten hinterher zu telefonieren.
Aber das ist noch nicht alles. Die richtig dicken Klopper kommen erst noch. Gewalt am Arbeitsplatz zum Beispiel, verbal oder körperlich, also richtig handfeste Gewalt, das kannten 90% der befragten Personen. Und ausschließlich nach Schlägen und Tritten gegen sich oder anderes Personal gefragt, sagten 10%, dass sie das manchmal erleben und 2% häufig. Das sind die erlebten Zustände aktuell und das sollte man wirklich ernst nehmen.
Das ambulante Setting wird immer dünner, die Patienten immer unzufriedener. Die Kliniken sollen dann das alles auffangen, was sie gar nicht können.
Und was das mit Kolleginnen und Kollegen macht, ist relativ klar. Sie denken darüber nach, hinzuschmeißen. Woher weiß man das? Weil der Marburger Bund auch danach gefragt hat. Erwägen Sie, Ihre ärztliche Tätigkeit in der Patientenversorgung ganz aufzugeben? So lautete die Frage und 28% haben mit Ja geantwortet, 16 mit Weiß nicht. Das sind zusammen 44%. Und man kann das nicht klar genug sagen. Es geht hier nicht darum zu reduzieren oder irgendwie aus der Klinik auszuscheiden und in die Niederlassung zu wechseln. Es geht darum, hinzuschmeißen und nicht mehr ärztlich in der Patientenversorgung zu arbeiten. Ganz so war es bei dem Kollegen, der gerade aus dem Dienst kam, noch nicht, aber er sagte:
An sich ist es so ein schöner Beruf, in dem wir arbeiten, wo wir die Chance haben, Menschen zu helfen. Aber wir müssen uns rumschlagen mit so viel Widrigkeiten, wir haben Dienstpläne, die derart auf Kante genäht sind, dass wenn einer krank wird, das Ganze zusammenbricht.
Tatsächlich, der erlebte Personalmangel scheint eine große Rolle zu spielen, auch wenn es darum geht, vielleicht nicht mehr weiterarbeiten zu wollen in der Patientenversorgung. Ein Großteil bewertete diese Situation als schlecht oder sehr schlecht, fast 60% zusammengenommen. Ein wichtiger Punkt ist aber sicher auch, dass da kein Land in Sicht ist. Ne? Es wird schlechter werden. Viele gehen in Rente, der demografische Wandel wird sich auswirken und wir werden künftig vermutlich noch weniger Schultern haben, auf denen sich die Arbeit verteilt.
Bei den Hausärzten ist es so, dass die Hälfte der Hausärzte in den nächsten 5 Jahren in Rente geht. Es ist im niedergelassenen Bereich, aber auch im stationären Bereich ist es so, dass ein sehr großer Teil der Belegschaft eben in den nächsten 5 Jahren in Rente geht. Bis 2030, sagt man gesprochen.
Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die gehört zu
Johannes Wagner, Arzt und Politiker, seit mittlerweile fast 4 Jahren im Bundestag für die Grünen und auch im Gesundheitsausschuss.
Mit ihm habe ich über die aktuelle Situation und auch über die Zahlen des Marburger Bundes gesprochen. Und in den nächsten 5 bis 10 Jahren gehen tatsächlich viele, viele Kolleginnen und Kollegen in Rente. Allein in der Allgemeinmedizin sind rund 40% 60 Jahre alt oder älter. Dass wir aber aktuell zu wenig Personal hätten, das will Herr Wagner so nicht stehen lassen.
Wir haben eigentlich, wenn man die Köpfe zählt, gar nicht mal so wenig Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte. Bei der Gesamtzahl ist es so, dass wir da im oberen Mittelfeld sind in der Europäischen Union, was an Ärzte pro Einwohner und Pflegekräfte pro Einwohner angeht. Das heißt, da sind wir aktuell gerade noch nicht in einem richtig großen Mangel von den Zahlen her. Der wird kommen, weil die Demografie fortschreitet. Aber die Anzahl an Patienten, die jeder Einzelne versorgen muss, die ist deutlich höher als zum Beispiel in skandinavischen Ländern oder auch in den Niederlanden. Teilweise muss in Deutschland ein Arzt und eine Pflegekraft den Faktor 3 mehr Patienten versorgen im Krankenhaus als zum Beispiel in den Niederlanden. Also das ist da sehr gravierend, der Unterschied.
Und jetzt ist natürlich die große Frage, woran das liegt. Und auch dazu hatte Johannes Wagner eine Einschätzung.
Wir sind auf keinen Fall jetzt ein totgesagtes Gesundheitssystem, aber es gibt da schon sehr, sehr viel Potenzial, was wir besser machen könnten. Und gerade weil wir so viel Geld ausgeben, auch für Gesundheit, muss schon der Anspruch da sein, dass einiges deutlich besser wird. Im Bereich zum Beispiel der Digitalisierung schneiden wir sehr schlecht ab. Wir sind beim Bereich der Prävention sehr schlecht. Bei uns haben teilweise im ambulanten Bereich, aber auch im stationären Bereich, wir extrem viele Arztkontakte. Bei uns muss der Arzt extrem viel selbst machen. Ja, der Pflegeberuf zum Beispiel, der in ganz vielen anderen Ländern deutlich aufgewerteter ist, der ganz viel auch selbst entscheiden darf, ist bei uns eigentlich nach wie vor so, dass der Arzt klar dominiert. Ja, auch die Patientinnen erwarten das teilweise, dass immer auch der Arzt mit drauf gucken muss und schauen muss, auch bei teilweise Bagatellen zum Beispiel. Das heißt, die reale Belastung ist sehr hoch, was aber eher am System liegt und nicht an den insgesamt zu wenigen Ärzten.
Der Grünen-Politiker sieht hier also eine Systemfrage. Jetzt ist natürlich offen, wie sich das Ganze lösen lässt und auch wie schnell. 5 bis 10 Jahre, das ist ja der Zeitraum, in dem ein großer Teil der allgemeinmedizinischen Kolleginnen und Kollegen in Rente sein wird. Das ist wirklich keine lange Zeit. Und auch diese knapp 44% der Kolleginnen und Kollegen, die an den Kliniken arbeiten und sich nicht sicher sind, ob sie weitermachen werden, die könnten ja auch eher früher als später hinschmeißen. Ich habe Johannes Wagner daher gefragt, wie schnell sich unser Gesundheitssystem überhaupt so reformieren ließe, dass wir mit den Ärztinnen und Ärzten, die wir haben, gut arbeiten könnten. Hier ist seine Antwort.
Leider überhaupt nicht schnell. Vor 25 Jahren knapp, bisschen weniger, wurden die Fallpauschalen in Gänze eingeführt, die DRGs. Und das ist total spannend, wenn man sich das ökonomisch genau anguckt. So mit der Einführung der Fallpauschalen sind interventionelle Eingriffe rasant nach oben geschossen. Ja, also Herzkatheter, irgendwelche Knieprothesen, die ganze Endoprothetik, solche Sachen, die einfach gut planbar sind und die gut vergütet wurden, die sind durch die Decke gegangen, von einem Jahr aufs andere, während in unseren Nachbarländern Frankreich, Österreich, die Niederlanden die Zahlen nicht gestiegen sind oder nur leicht gestiegen sind. Das heißt, wir sehen einfach, dass die sozusagen die finanziellen Strukturen das System beeinflussen. Um das Ganze zurückzudrehen, dauert vielleicht nicht genauso lange wie die Einführung insgesamt. Ja, die wurde ja auch jahrelang vorbereitet. Aber man muss schon damit rechnen, dass wir frühestens in den 30er Jahren, also ab 2030, ein anderes System haben, Wann es genau losgeht mit der Veränderung, das wird ja gerade, darüber wird sich gerade gestritten im Gesundheitsausschuss. Das ist die Krankenhausreform, ist ja letztes Jahr noch beschlossen worden und aktuell Gesetzeslage, aber soll ja jetzt aufgeweicht werden, diesen Herbst, also sehr zeitnah zu unserem jetzigen Interview. Und da wird wieder wahrscheinlich einiges verändert. Das heißt, bis es wirklich anders ist, dauert es bestimmt 5 Jahre.
5 Jahre, das würde ich unter mittelfristige Änderungsmöglichkeiten verbuchen. Ich habe daher auch nochmal gezielt nach kurzfristigen und langfristigen Änderungsmöglichkeiten gefragt.
Die Patientensteuerung ist wirklich das A und O in diesem Bereich. Ja? Also die Frage ist schon, wer kommt wann wohin? Ja? Wie werden Notaufnahmen genutzt? Was wird auch mit den Menschen gemacht? Wer besucht welchen ambulanten Arzt? Wir leisten uns auch aktuell noch die doppelte Facharztschiene. Hat auch ein paar Vorteile, aber auch viele Nachteile, dieses System. Und da mit einer klugen Patientensteuerung könnte man relativ zeitnah, ohne jetzt alle Finanzstrukturen zu verändern, schon die Patienten besser steuern. Zum Beispiel, was angesprochen ist, was die jetzige Regierung plant, was die Grüne auch per se unterstützen. Die Umsetzung ist noch ein bisschen fraglich, ist das Primärarztsystem zum Beispiel. Das zweite ist der Trend zur Ambulantisierung. Ja, also was muss im Krankenhaus gemacht werden? Was kann ambulant gemacht werden? Und das sind, glaube ich, so die 2, 3 Stellschrauben, die relativ schnell gehen. Und natürlich längerfristig müssen wir die Krankenhauslandschaft auch umbauen. Ja, also wenn man sich nach Dänemark anguckt, die haben wirklich eigentlich jedes Krankenhaus vor 30, 40 Jahren angefangen neu zu planen und dann ganz viele Krankenhäuser neu gebaut, auch in alte Krankenhäuser zusammengelegt und sowas. Das heißt, wir brauchen da auch massive Infrastrukturmaßnahmen. Aber das ist eher der zweite Schritt, weil das dauert dann auch wirklich, also Minimum 10, 15 Jahre, bis wir eine komplett neue Krankenhauslandschaft haben in Deutschland.
Die Krankenhausreform steht jetzt sicher nochmal auf einem anderen Blatt. Wir konzentrieren uns auf das Personal heute, die Personalsituation. Wir haben es jetzt schon gehört, Johannes Wagner, der sieht das so. Wir haben im europäischen Vergleich nicht zu wenig Ärztinnen und Ärzte, aber wegen unseres ineffizienten Gesundheitssystems eine zu hohe Belastung für die Einzelnen. Der Marburger Bund, der kommt durchaus zu dem Schluss, dass es einen Personalmangel gibt. Auch die Bundesagentur für Arbeit kommt zu diesem Schluss, eben dass schon seit langem ärztliches Personal in unserem Gesundheitssystem fehlt. Und der Kollege, der gerade aus dem Dienst kommt, der zieht dieses Fazit.
Wer eigentlich in diesem System arbeitet, muss eigentlich verrückt sein.
Das ist der Status quo und eigentlich alle sind sich einig, der demografische Wandel, der wird die Personalsituation nochmal drastisch verschärfen. Und wir haben es ja auch gerade gehört, in der Allgemeinmedizin ist das sehr gravierend. Das ist noch dazu ein Fach, wo in den letzten Jahren, eigentlich schon seit den 90er Jahren, die Personalzahlen sehr stagnieren. Insgesamt haben wir mehr Ärztinnen und Ärzte als in den 90ern. In der Allgemeinmedizin stagniert es aber. Also da wird das sich besonders auswirken. Aber auch in den Kliniken wird das eine Rolle spielen, eben zusätzlich zu den Kolleginnen und Kollegen, die überlegen, nicht mehr in der ärztlichen Versorgung weiter zu arbeiten. Und auch eine weitere Komponente muss man auch noch mit berücksichtigen. Die Bevölkerung wird immer älter. Ja, damit wird sie auch multimorbider. Und es wird dadurch mehr ärztliche und pflegerische Arbeit anfallen.
Die demografische Wandel ist wirklich eine Art Zeitbombe. Und das heißt, wir müssen uns jetzt darum kümmern, natürlich in Deutschland, die Strukturen effizient aufzustellen, aber auch den Nachwuchs ranzubekommen.
Der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hatte da 2022 schon eine Forderung zu. Der hat gesagt, wir müssen mehr Studienplätze schaffen. Und zwar 5000 Stück mehr. Sonst würden wir auf eine, Zitat, mittlere Katastrophe zusteuern. Seitdem ist die Zahl neuer Studienplätze kaum gewachsen, in den letzten 10 Jahren gerade mal um ungefähr 1000 Plätze. Und man muss ja sagen, selbst wenn wir es jetzt über Nacht hinbekommen würden, die Zahl auf 5000 hochzukriegen, dann bräuchten wir ja ungefähr 12 Jahre, bis diese Jahrgänge erstmal approbiert sind und dann auch noch die Facharztreife hätten. Also wirklich schnell wäre das nicht. Es bräuchte eine Lösung, wie wir noch schneller neue Kolleginnen und Kollegen ins Gesundheitssystem bekommen würden, um wirklich kurzfristig Druck aus dem Kessel zu nehmen. Und da sind sich viele einig, Zitat, eine Möglichkeit, den Ärztemangel kurzfristig zu lindern, ist die Zuwanderung von Ärztinnen und Ärzten mit einer ausländischen Qualifikation. Das stammt aus der Analyse Gesundheitswesen aktuell 2025 des Barmer Instituts für Gesundheitsforschung. Auch andere Stellen heben das hervor, auch der Marburger Bund und auch Johannes Wagner sieht es so.
Aber wir brauchen auch Einwanderung. Übrigens nicht nur in der Medizin, sondern in ganz vielen Berufen brauchen wir Einwanderung und müssen da froh sein, wenn Menschen diesen Weg auf sich nehmen, weil Deutschland ist nicht unbedingt das einwanderungsfreundlichste Land, wenn man sich die Sprache anguckt, die sehr, sehr schwer ist und teilweise auch sehr starke Ressentiments die Menschen teilweise abbekommen. Von daher brauchen wir das, müssen das fördern.
Und ihr habt es im Intro ja gehört, darum soll es heute gehen, denn es ist notwendig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist notwendig einfach deswegen, weil das teilweise die Zukunft mitbestimmen wird, wie wir in unserem Beruf arbeiten können. Wir gucken uns jetzt zunächst mal ein Positivbeispiel an und dafür gehen wir nach Warenmüritz an die Mecklenburgische Seenplatte. Dort arbeitet Dr. Kemal Tektaş.
Also ich komme ursprünglich aus der Türkei. Ich habe mein Medizinstudium in der Türkei absolviert und ein Freund von mir hat mir empfohlen, hier ist gut, das System ist gut. Und dann habe ich gedacht, vielleicht wäre besser für mich Deutschland.
Dr. Tektaş absolviert seine Weiterbildung zum Internisten und dass er in Warenmüritz gelandet ist, das ist kein Zufall. Sein Chefarzt, PD Dr. Christoph Schäper, arbeitet schon längere Zeit erfolgreich mit Ärztinnen und Ärzten aus dem Nicht-EU-Ausland.
Das Modell habe ich schon kennengelernt in der Universitätsmedizin Greifswald. Allerdings hatte ich damals noch nicht so mit den Details zu tun, was die an Voraussetzungen mitbringen müssen, Fachsprachenprüfung, Kenntnisprüfung etc. Das habe ich dann kennengelernt ab meiner Tätigkeit hier in der Klinik Amsee. Die Klinik selber hatte schon Erfahrung damit und wir haben es dann, ich sag mal, stetig ausgebaut, immer 1 bis 3 Kollegen oder Kolleginnen aus dem Nicht-EU-Ausland hier zu haben im Team. Und diesen Prozess haben wir jetzt über die Jahre mit guter Erfahrung verstetigt.
Damit Ärztinnen und Ärzte aus dem Nicht-EU-Ausland hier arbeiten können, müssen einige Punkte erfüllt sein. Sie brauchen eine Approbation, sie müssen eine Sprachprüfung bestehen und sie brauchen einen Aufenthaltstitel. Aber wie so häufig, ganz so einfach ist es nicht. Der erste große Punkt, der dreht sich um die Approbation. Wie kann der deutsche Staat sicher sein, dass die ausländische Approbation den deutschen Standards entspricht? Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens die, Achtung, Beamtendeutsch, dokumentenbasierte Gleichwertigkeitsprüfung. Das heißt, in der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe in Bonn sitzt eine Person, schaut sich alle Unterlagen an, entscheidet dann, ob die Ausbildung gleichwertig ist oder nicht und gibt schließlich eine Empfehlung für die Approbationsbehörde ab, natürlich in dem jeweiligen Bundesland, in dem der Kollege oder die Kollegin anfangen möchte. Die Approbation erteilt dann die jeweilige Approbationsbehörde. Bei dieser Variante müssen natürlich viele, viele Dokumente übersetzt werden und auch permanent überprüft werden, was sich in den Herkunftsländern jeweils in der Ausbildung ändert und ob das die Gleichwertigkeit irgendwie beeinflusst, also ob die Approbation dadurch vielleicht nicht mehr den deutschen Standards entspricht. Die 2. Möglichkeit, die ist die sogenannte Kenntnisprüfung. Die kann man sich ein bisschen vorstellen wie das M3, also eine mündliche Prüfung mit Schwerpunkt auf Innere und Chirurgie, in der das Wissen dann direkt abgeprüft wird. Dr. Schäper führt solche Prüfungen selbst auch in der Ärztekammer durch und er schildert das so.
Das setzt viel voraus. Sie müssen es auf Deutsch formulieren können. Sie müssen grundsätzliche Anatomie nochmal beherrschen, wenn Sie vom Chirurgen nach Knochenbrüchen gefragt werden oder Bauchschmerzen. Ein Kollege zeigt Ihnen vielleicht ein CT und sagt, was sehen Sie denn da für anatomische Strukturen und so weiter. Also das sind schon anspruchsvolle Prüfungen.
Zwischen 2012 und 2023 wollten etwa 75.000 Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland in Deutschland anfangen zu arbeiten. Mehr als 2/3 davon kamen aus einem Drittstaat, also einem Land außerhalb der EU oder der Schweiz. Seit etwa 2021 geht die Zahl dieser Anträge aus Drittstaaten steil hinauf. Angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, wir haben es ja vorhin gehört, eigentlich ein absoluter Glücksfall. Aber
es müsste einheitliche Regelungen für den Anerkennungsprozess für ausländische Abschlüsse geben, also unabhängig vom Bundesland, weil alle Bundesländer haben andere Verläufe oder Abläufe. Das ist schwer, wirklich. Also man kann das nicht schätzen, also einschätzen. Also wie läuft zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, wie läuft Schleswig-Holstein oder Hamburg, sowas. Das ist schwer. Also eine einheitliche Regelung wäre besser, das denke ich. Und die Verlauf dauert wirklich so lang. Also wir schreiben so viel Briefen, online kann man weniger Dinge machen. Also das macht auch Abläufe so lang.
Tatsächlich ist Dr. Tektasch aus Waren-Müritz nicht der Einzige, dem es so geht. Viele Kolleginnen und Kollegen berichten von bürokratischen Hürden, Schwierigkeiten oder auch Unmöglichkeiten, Approbationsbehörden zu erreichen und äußerst langwierigen Anerkennungsverfahren. Kein Wunder, in der Gutachtenstelle in Bonn gibt es laut der Analyse Gesundheitswesen aktuell 2025 des Barmer Instituts für Gesundheitsforschung nur 13 Vollzeitstellen. Letztes Jahr wurden in Bonn überhaupt keine neuen Anträge mehr angenommen, weil der Aktenberg so riesig war, dass man sich zunächst darauf konzentrieren wollte. Die Folge? Klar, sehr lange Bearbeitungszeiten. Teils warten ausländische Kolleginnen und Kollegen bis zu 2 Jahre auf ihre Anerkennung. Natürlich brechen einige vorher ab und gehen zurück in ihr Heimatland oder in Staaten wie Kanada, die solche Fälle deutlich schneller und unkomplizierter bearbeiten. Viele beantragen daher aber auch gar keine dokumentenbasierte Prüfung mehr und gehen direkt in Richtung Kenntnisprüfung. 80% waren das zuletzt und so war es auch bei Dr. Tektasch.
Also gibt es 2 Möglichkeiten, also Gutachter oder Kenntnisprüfung. Viele Kolleginnen, ausländische Kolleginnen, hat mir empfohlen, das wäre Kurse, wenn du Kenntnisprüfung teilnimmst. Deswegen, ja, ich wollte Kenntnisprüfung. Aber das ist mein Unglück, leider bei mir lange dauert.
Auch das ist kein Einzelfall. Die Wartezeiten auf die Prüfungen sind auch teils sehr lange. Laut Gesetz soll man eigentlich nicht länger als ein halbes Jahr auf den Prüfungstermin warten müssen. Auch hier gibt es Berichte über Wartezeiten, die in Extremfällen bis zu 2 Jahren gedauert haben. Immerhin, wenn man über Sprachkenntnisse verfügt und auch eine Aufenthaltsgenehmigung hat, kann man mit einer sogenannten Berufserlaubnis schon mal arbeiten. Die Teams erfahren dann auch schon eine Unterstützung. Man darf zwar noch nicht alles, aber man hilft schon mal.
Ich habe eine Stelle hier in Waren gefunden als Berufserlaubnis, weil ich habe Fachsprachprüfung in Berlin schon bestanden. Dann habe ich hier angefangen zu arbeiten.
Und sein Chefarzt Dr. Schäper sagte dazu:
Das ist keine Vollapprobation und hat Einschränkungen, die wir auch bei uns streng beachten. Das bedeutet zum Beispiel, bestimmte Dinge, die eigentlich wirklich eine Vollapprobation voraussetzen, eigenständiges Arbeiten, Leichenschauscheine, Leichenschau machen, das machen die Kollegen bei uns streng nur unter Aufsicht. Sie können es gut mit einem Assistenzarzt vergleichen. Es ist prinzipiell etwas mehr als PJ-Studierender, weil da der Studentenstatus noch sehr im Vordergrund ist. Assistenzarzt können Sie gut vergleichen. Also wir arbeiten die Kollegen und Kolleginnen natürlich auch immer ein.
Die Berufserlaubnis kann aber höchstens 2 Jahre erteilt oder verlängert werden. Und auch da gibt's Probleme und Unterschiede. Bei einigen Approbationsbehörden ist es so, dass nur eine eingeschränkte Berufserlaubnis erteilt wird. Das heißt dann, dass die ausländischen Kolleginnen und Kollegen eigentlich unter ständiger Aufsicht und nur im Beisein approbierten ärztlichen Personals arbeiten können. Das ist natürlich schwierig, ne? Die können dann fachlich sehr, sehr gut sein, aber einfach nicht in ihrem Rahmen arbeiten, das ist natürlich frustrierend. Und 2 Jahre ist dann auch gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass man so lange ja auch manchmal einfach auf seine Kenntnisprüfung wartet. Also insgesamt, die Berufserlaubnis kann einen über eine Weile hinweg helfen, aber man muss dann schon in Richtung Approbation gehen. Und weil die Gutachtenstelle aktuell keine Gutachten annimmt, heißt das Kenntnisprüfung. Da gibt es aber noch weitere Probleme, denn wie so eine Kenntnisprüfung abläuft, wer sie durchführt und was einen erwartet, das ist für die Antragstellenden schwer einzuschätzen. In 10 Bundesländern prüfen die Ärztekammern, in 6 Bundesländern die Approbationsbehörden. Und auch die Anforderungen sind scheinbar sehr unterschiedlich. In der einen Stelle bestehen im ersten Durchgang über 90%, in der anderen fliegt über die Hälfte durch. Und wenn man bedenkt, dass man dann zum Teil wieder so lange warten muss, sollte man also, wenn man antritt, tunlichst bestehen. Bei Dr. Tektasch und Dr. Schäper in der Klinik Amsee in Waren-Müritz gibt es dafür sogar ein extra Curriculum.
Was wir gemacht haben, ist, dass wir mit eingeführt haben, dass wir zum Beispiel den Kolleginnen und Kollegen jetzt nach einer Kennenlernphase, wenn man sagt, okay, das geht miteinander gut, dass man dann zum Beispiel eine professionelle Plattform bemüht. Es gibt dort gute Angebote, beispielsweise von der Firma Amboss, mit der wir gute Erfahrungen gemacht haben, dass wir halt so einen 650-Stunden-Kurs über 30 Wochen Größenordnung mit den Kollegen organisieren, vereinbaren, wo sie dann mehrere Tage die Woche Lehrinhalte wahrnehmen. Dann gibt es auch noch Teile von einer Sprachschule, die mit integriert ist. Das war in dem Falle die Sprachschule Lingoda. Und mein Eindruck ist schon, allein der Umstand, dass wir jetzt wirklich überdurchschnittlich häufig die Situation haben, dass die Kolleginnen dann auf Anhieb beim ersten Mal bestehen, sagt mir, dass das einfach profund nochmal ein Plus ist.
Aber das war intensiv, also jeden Tag in der Woche von 7.30 Uhr bis 13:30 im Krankenhaus. Dann nach Hause, dann ab 15 Uhr sowas fange ich online zu lernen, dann ab 18 Uhr bis 21 Uhr Online-Unterricht. Aber das hat mir so viel geholfen, also sprachlich auch, medizinisch auch, ja.
Ich denke, jetzt dürfte ziemlich klar sein, warum ich diesen Disclaimer vor die Episode gesetzt habe. Hier nochmal ganz transparenter Hinweis. Es gibt eine Zusammenarbeit zwischen Amboss und Lingoda. Wir bieten eben zusammen einen Vorbereitungskurs zur Kenntnisprüfung an. Die beiden Aussagen der Kollegen sind aber spontan entstanden. Da gab es keine kommerzielle Einflussnahme oder irgendwas in der Art. Das möchte ich auch nochmal hervorheben. Ich setze euch einen Link in die Shownotes. Dann könnt ihr es euch anschauen, wenn es euch interessiert oder ihr teilt es mit jemandem, für den oder die das spannend sein könnte. Es gibt natürlich aber auch andere Anbieter, auch das sei hier erwähnt. Und vielleicht auch ganz spannend, man kann sich das refinanzieren lassen über einen Bildungsgutschein vom Arbeitsamt. Jetzt lernt ihr aber noch eine weitere Person in dieser Podcast-Episode kennen, denn die Behörden unterstützen auch an anderer Stelle. Und dafür habe ich gesprochen mit
Friederike Meyer-Welitz von der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung, also ZAV. Das ist die internationale Abteilung der Bundesagentur für Arbeit. Da koordiniere ich konkret das Programm Specialized, ein Programm, das Ärzte aus Drittstaaten, konkret Mexiko und Kolumbien, begleitet, von der ersten Idee, sich vielleicht für Deutschland zu entscheiden, für die Facharztausbildung hin bis zur Approbation in Deutschland.
Und das finde ich sehr interessant, weil natürlich ist noch die Frage offen, wie kommt man denn überhaupt ran an Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland, dass man die einstellen kann, wenn man das möchte. Und deswegen habe ich einfach gefragt, ob man sich als Klinik in Personalnot zum Beispiel, die ausländische Kolleginnen und Kollegen sucht, einfach an die Bundesagentur für Arbeit wenden kann.
Also die Bundesagentur für Arbeit bedient ja Arbeitssuchende und Arbeitgeber. Und das ist gerade bei Specialized ein großes Thema. Das heißt, da freuen wir uns total, wenn Kliniken sich dazu entscheiden, Ärzte aus Drittstaaten einzustellen. Und da geben wir Informationen und nehmen auch ganz viel Aufgaben ab im administrativen Bereich. Der Einwanderungsprozess für die Ärzte ist einer der komplexesten und das versuchen wir in Specialized durch Netzwerkbildung eben einfacher zu gestalten. Also die Bundesagentur für Arbeit weiß, dass es diese ärztliche Einwanderung gibt und dass die Dinge nicht immer glatt laufen. Und deswegen haben wir eben das Programm initiiert. Alle beteiligten Behörden und Fördergeldgeber integriert in die Netzwerke und versuchen so eben einen Prozess zu gestalten, der von Anfang an transparent ist für alle, die irgendwann mal mit diesen Ärzten zu tun haben.
Also auch Unterstützung in Visa-Fragen, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann habe ich mich noch gefragt, wie läuft das denn dann ab, wenn jemand so ganz neu aus Kolumbien oder Mexiko kommt? Weil wir haben ja gehört, um die Berufserlaubnis zu kriegen, also diese vorläufige Arbeitsmöglichkeit, bevor man dann die Approbation hat, braucht man diese Sprachkenntnisprüfung. Ich nehme aber mal an, wenn man jetzt da ganz frisch rüberkommt, dass man dann wahrscheinlich noch nicht so gut Deutsch spricht. Auch das habe ich Friederike Meyer-Belitz gefragt. Wie sieht das aus, wenn man noch nicht ausreichend Deutsch kann?
Wenn die Kandidaten noch im Fachsprachkurs sind, also noch keine Fachsprachprüfung bestanden haben und noch nicht das Niveau C1 im medizinischen Bereich nachgewiesen haben, können die im engen berufsfachlichen Zusammenhang eingestellt werden als Hilfskraft. Also können bestimmte Aufgaben, die zum Beispiel den Aufgaben einer medizinischen, also MFA entsprechend medizinisch-fachlichen Angestellten entsprechen, übernehmen, die vom Arzt delegiert werden an Personen, die der dafür geeignet hält. Hierzu muss einschränkend gesagt werden, dass nicht alle Bundesländer mit der Hilfstätigkeit einverstanden sind. In einigen wenigen Bundesländern ist vor Fachsprachprüfung nur die Hospitation möglich.
Also einmal mehr der föderale Flickenteppich, aber auch hier prinzipiell die Möglichkeit, wenn die Klinik im richtigen Bundesland ist, jemanden schon mal an die eigene Klinik heranzuführen. Dann habe ich mich gefragt, wie lange bleiben denn dann die Leute überhaupt in Deutschland? Es wäre ja jetzt vertane Arbeit, wenn man jemanden mit viel Aufwand in die eigene Klinik holt, trotz Sprachbarriere unterstützt auf dem Weg zur Kenntnisprüfung und dann sind die ganz schnell wieder fort? Auch das habe ich Friederike Meyer-Behlitz gefragt.
Wir begleiten ja bis zur Approbation und da wissen wir bei den 315 Ärzten, die wir bislang begleitet haben, von einer Anzahl, die nicht mehr in den Krankenhäusern sind, wo wir sie hinbegleitet haben, die im einstelligen Bereich liegt. Also eine sehr hohe Bleibequote.
Also wenn man dann in Deutschland ist und diesen ganzen bürokratischen Aufwand hinter sich hat, scheint es so, als ob die Kolleginnen und Kollegen gerne bleiben würden. Eine wichtige Sache, die ich noch angesprochen habe mit Friederike Meyer-Behlitz, ist natürlich das ganze Thema Brain Drain. Weil wenn die Kolleginnen und Kollegen dann hier sind und unser System unterstützen, fehlen sie ja unter Umständen in ihrer eigenen Heimat. Auch dazu habe ich sie befragt und das hat Friederike Meyer-Behlitz geantwortet.
Gibt es eben Länder wie zum Beispiel Mexiko, wo wir etwa, so die Zahlen, die wir genannt bekommen haben, 40.000 Absolventen im Bereich der Humanmedizin pro Jahr es gibt und denen aber nur um die 18.000 Plätze für die Facharztweiterbildung zur Verfügung stehen. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall eine ganz klassische Win-Win-Situation. Die suchen dringend Optionen für die Facharztweiterbildung und bei uns sind die Kandidaten dringend gesucht. In Kolumbien ist es ein bisschen anders. Dort ist einfach die Facharztweiterbildung anders organisiert. Die findet dort an den Universitäten statt. Aber auch dort etwa 20% haben überhaupt nur die Chance, in die Facharztweiterbildung zu gehen, weil es so wenig Kapazitäten an den Universitäten gibt.
Dr. Tektas wiederum ist aus politischen und religiösen Gründen aus der Türkei geflohen, also auch Flucht spielt eine Rolle. Aber insgesamt müssen wir das Thema Brain Drain natürlich ernst nehmen, sonst geben wir die Personalnöte schlichtweg an andere Staaten weiter, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Nochmal, wir sprechen hier über eine kurzfristige Möglichkeit, Druck aus dem Kessel zu nehmen. Mittel- und langfristig müssen wir natürlich in der Lage sein, ein effizientes Gesundheitssystem und eine ausreichende Ausbildungskapazität zu schaffen. Was die vielen Probleme angeht, die wir jetzt heute gehört haben, die ausländischen Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg zur deutschen Approbation begegnen, gibt es unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Der Marburger Bund zum Beispiel fordert, die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe auszubauen. Ihr erinnert euch, diese 13 Leute sind das, die da in Bonn aktuell die Dokumentenprüfungen durchführen. Der Marburger Bund fordert, das zu einer zentralen Anerkennungsbehörde auszubauen, mit deutlich mehr Personal, sodass die Anträge fristgerecht bearbeitet werden können und dass diese Behörde dann auch die Kompetenz hat, die Approbationen auch direkt auszustellen und nicht mehr nur zu empfehlen, sodass dann auch ein Austausch mit den verschiedenen Approbationsbehörden wegfällt, der aktuell viel Zeit in Anspruch nimmt. Das Bundesgesundheitsministerium geht wiederum einen anderen Weg. Da gibt es einen aktuellen Referentenentwurf und darin ist vorgesehen, dass die Kenntnisprüfung der Standard wird, dass die umfangreichen Gleichwertigkeitsprüfungen wegfallen und so schneller und einheitlicher ausländische Ärztinnen und Ärzte in unser System integriert werden können. Das ist auch die Lösung, die der grünen Politiker Johannes Wagner favorisiert, den wir schon anfangs gehört haben.
Ich bin eher beim Punkt Kenntnisprüfung, weil einfach da direkt ein Bild gemacht werden kann von den Kenntnissen der Person und man in einem direkten Gespräch auch vielleicht realitätsnäher prüfen kann, ist die Person auch wirklich sozusagen geeignet, in Deutschland als Arzt, Ärztin zu arbeiten, was ja viele auch sind. Ja, viele, teilweise bringen Menschen ja sogar Facharztreife mit und es wird nicht anerkannt und so weiter. Und da, glaube ich, könnte man teilweise das viel leichter machen und spart sich auch die Zeit, teilweise irgendwelche Originaldokumente. Ich wüsste jetzt selbst nicht genau, ja, ob ich alle meine Uni-Dokumente, bei mir war noch nicht alles digitalisiert und ich habe jetzt erst vor 7 Jahren den Abschluss gemacht, ob ich jetzt alle Scheine noch irgendwie auffinden würde oder ob meine Uni die noch alle irgendwie lagert in Papierform. Ja, und wenn man jetzt dann vor 20 Jahren guckt oder in ein anderes Land guckt, wo auch vielleicht Krieg gerade herrscht, ja, dann ist es, glaube ich, noch schwieriger, da alle Originaldokumente zu haben. Deswegen, ich bin da eher auf dem Punkt Kenntnisprüfung als Regelfall. Dann hat man direkt ein Bild von der Person, kann das einschätzen, es geht schneller. Ne? Also so ein bisschen wie das M3, ohne dann lange irgendwie monatelang Sachen zu übersetzen.
Welcher Weg es im Speziellen wird, darüber lässt sich also streiten. Was aber wichtig ist, ist, dass sich etwas ändert und dass auch wir verstehen, dass diese bürokratischen Hürden nicht nur das Problem der ausländischen Kolleginnen und Kollegen sind, sondern dass das auch unser Problem ist, dass das dazu führt, dass wir nicht die Entlastung bekommen bei der Arbeit, die wir dringend brauchen. Der ärztliche Personalmangel wird in den kommenden 5 Jahren, das haben wir gehört, durch den demografischen Wandel massiv verstärkt werden. Das Thema muss daher in den Fokus der Öffentlichkeit. Wenn dann plötzlich niemand mehr da ist, der oder die den Herzkatheter machen kann, dann ist es definitiv zu spät. Also auch politisch und gesellschaftlich gilt, time is muscle, beziehungsweise time is brain. Es braucht jetzt konkrete Schritte, um unser Gesundheitssystem zukunftsfähig zu machen. Beschimpfungen, Beleidigungen, Tritte und Schläge, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, müssen konsequent verfolgt und bestraft werden. Das ist völlig unhaltbar. Und wenn es gelingt, an diesen Stellschrauben zu drehen, dann ist es, beziehungsweise bleibt es hoffentlich so, wie der Kollege, den wir eingangs gehört haben, hier nochmal beschreibt.
Und dabei ist es so ein cooler Beruf, der so viel Spaß macht, wenn man dem Team Patienten helfen kann.
Was die Einarbeitung ausländischer Kolleginnen und Kollegen angeht, hoffe ich, dass ihr in dieser Episode neue Eindrücke und Wissen gewinnen konntet. Und auch das möchte ich nochmal hervorheben, dass es nicht nur eine Möglichkeit zur Entlastung ist, sondern eine echte Chance. Das haben alle, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, eigentlich hervorgehoben.
Also wir kriegen in Bezug auf die Kandidaten, die jetzt aus Mexiko und Kolumbien kommen, sehr positives Feedback aus den Kliniken, weil die sehr gute Teamplayer sind, dass die sehr eine fürsorgliche Art und Weise haben, mit den Patienten eine sehr mitmenschliche Art und Weise umzugehen. Also die Kandidaten sind oft auch sehr zielstrebig und hochmotiviert. Und tatsächlich kann man sagen, Krankenhäuser, die sich einmal für Specialized entschieden haben, entscheiden sich zu 70-80% auch ein zweites Mal für die Zusammenarbeit mit uns.
Auch für Dr. Schäper aus Waren-Müritz überwiegen ganz klar die Vorteile.
Ich habe es immer so empfunden, dass die Hineinnahme von Kolleginnen und Kollegen aus dem Nicht-EU-Ausland auch einfach eine Inspiration und Bereicherung für das ganze Team sein kann.
Und auch Dr. Tektasch zieht letztlich ein positives Fazit. Ich habe ihn gefragt, wie es wäre, wenn er jetzt nochmal im Jahr 2022 wäre, als er nach Deutschland gekommen ist, ob er jetzt rückblickend das nochmal so machen würde oder ob er nicht vielleicht dann lieber nach Kanada gegangen wäre, wenn er sich den ganzen bürokratischen Aufwand hätte ersparen können. Das hat er geantwortet.
Ja, jetzt sage ich, ja, ist Deutschland. Aber ja, Gott sei Dank, ich habe eine gute Klinik gefunden und deswegen kann ich sagen, ja, wenn ich im Jahr 22 wäre, wieder hier, Deutschland.
Das sind doch Worte zum Schluss, die Mut machen. Wenn ihr zu diesen 44% gehört, die ja drüber nachdenken oder sich nicht sicher sind, ob sie in der Patientenversorgung weiterarbeiten wollen, ich hoffe, ihr macht weiter. Es ist so eine wichtige Arbeit. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche uns allen, dass sich die Verhältnisse bald normalisieren und wir unsere Patientinnen und Patienten in Zukunft weiterhin so gut versorgen können, wie wir es aktuell tun, ohne auszubrennen. Das war's für diese Folge Amboss Podcast. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr wollt, abonniert den Amboss Podcast gerne, teilt diese Episode, sprecht drüber. Es ist wirklich wichtig, dass wir über dieses Thema reden. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In den Shownotes findet ihr viele wichtige und spannende Links. Wenn ihr Amboss noch nicht kennt, ihr könnt es kostenlos ausprobieren unter go.amboss.com/amboss. Entdecken. Das geht sowohl per App als auch auf dem Desktop. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.